Es ist doch eine Spannung, oder? Bei so einer Geschichte. Und da scheint irgendwie die Milchbüchli-Rechnung nicht aufzugehen, wo wir manchmal in unserem Glauben haben. Wir lesen jetzt den Text zusammen noch einmal. Aber vorher vielleicht noch ein bisschen Definition, was ich meine mit Milchbüchli-Rechnung. Das braucht man so im Volksmund, oder? Naive Betrachtung oder Argumentation, die eben nicht alles zusammen einbezieht, die nicht alles zusammen richtig anruht. Scheinbar ist es plausibel, aber tatsächlich ist es eben unzutreffend. Das ist so eine Definition, was eine Milchbüchli-Rechnung ist. Wenn ich da davon rede, dass die Milchbüchli-Rechnung geht eben nicht auf. Lesen wir die Geschichte noch einmal zusammen. Schauen wir das nochmal an. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Der hat gesagt, das Bild ist vor den Kindern freundlich, sie hat den Kopf noch dran gehabt. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Warum wird Jakobus umgebracht, Petrus aber gerettet? Ich weiß nicht, habt ihr die Geschichte schon mal unter diesem Gesichtspunkt gelesen? Und habe gefragt, warum kommt der eine davon, der andere wird umgebracht? Und es wird nur ein einziger Vers, in einem einzigen Vers, wie wenn das Normalste wäre vor der Welt, dass da einer umgebracht wird für sein Glauben, für die Gemeinde, wird das erwähnt. Die Milchbüchli-Rechnung geht doch normalerweise so. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du glaubst, wenn du wirklich glaubst, wenn du wirklich biblisch glaubst, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, oder was man auch immer noch mal dazufügen zum Glauben, wenn das da ist, dann bist du gesegnet. Dann ist dein Leben in Bahnen, wo wir als gesegnet anschauen. Natürlich ist die Frage, was ist der Segen? Aber keiner von uns würde erwarten, dass wir ein Jakobus-Schicksal haben würden. Wir erwarten, wenn wir davon reden, dass wir glauben und dass Gott in uns handelt und in unserem Leben wirksam ist, dann erwarten wir Petrus-Geschichten. Und gleich sehen wir, gerade in der Apostelgeschichte, dass es beide Seiten hat. Das ist die Spannung, die da ist, die wir nicht auflösen können. Und wir sagen dem in der Theologie eben, das schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt, Jesus ist tatsächlich gestorben, Jesus hat die Macht vom Teufel gebrochen. Wir sind Kinder von Gott. Das noch nicht ist aber der Aspekt, es ist nach wie vor sehr viele Aspekte, sie in unserem Leben, sie in dieser Welt, die nicht einfach aufgeräumt sind. Warum gibt es nach wie vor einen Herodes, oder einen Hitler, oder einen Pol Pot, oder einen Stalin, oder wer auch immer? Ich habe keine definitive Antworten gegeben. Das sind ganz, ganz schwierige Fragen. Aber wir sehen, es existiert in dieser Welt. Und Gott scheint so viel Geduld zu haben, auch mit bösen Menschen, wie ich sie vorhin aufgeschrieben habe, dass er denen Zeit gibt. Gott hat unglaublich Geduld. Er könnte ja heute so machen, und alle Ungerechtigkeit wäre aus dieser Welt wie fort ausgelöscht. Aber wahrscheinlich wäre ja jeder von uns tot. Milchbüchli-Rechnung geht nicht auf. Von den 12 Aposteln, das sagt die kirchliche Überlieferung, ist nur einer natürlicher Tod gestorben, der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Der Judas hat sich selber umgebracht und die anderen sind umgebracht worden. Das waren Menschen, gewesen, voll vom Heiligen Geist, Gemeindeleiter von einer Megachurch von 5'000 Leuten. Und bis zum Schluss hat sie Gott einen Weg geführt, wo wir würden sagen, ja, ist jetzt das gesegnet? Ist jetzt das wirklich, was ich brauche, gibst du mir? Darum, Herr, bin ich bei dir. Und noch heute, auch in unserer Gemeinde, haben wir Wege, wie Gott führt, wo wir Mühe haben, das Lied zu singen. Wo es Leiden gibt, wo es Schwierigkeiten gibt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach einem düsteren Thema. Oder? Das ist jetzt die letzte Predigt, die ich wahrscheinlich für ein paar Jahre habe hier im Kehr. Ich habe mich gefragt, über was soll ich eigentlich heute reden? Und das ist ein Thema, nicht etwas in dem Sinn, wo ich einfach jetzt euch allen mal so richtig sagen will. Aber es ist ein Thema, das ich über die letzten 5, 6, 7 Jahre in Thailand immer wieder geredet habe. Weil ich immer wieder das Muster gesehen von der Milchbüchli-Rechnung. Vielleicht sind die Schweizer hier ganz anders. Aber die Thais sind ganz klar so, ah, der Jesus, der Gott, der ist der Stärkste, der hat Macht. Und wenn ich das Kind bin von diesem König, dann bin ich gesund, dann bin ich reich, dann bin ich all das. Ich habe es in der letzten Predigt schon ein bisschen erwähnt, das ganze Denken, das man hier hat. Es ist nicht nur eine Geschichte, die wir sehen in der Apostelgeschichte. Wir sehen so einen ganz merkwürdigen Vers im 2. Timotheus. Der Paulus ist in Kiste, der ist im Gefängnis, nicht weil er ihn umgebracht hat, sondern weil er für Jesus im Einsatz war. Und da schreibt er Timotheus, bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Oder eigentlich die direkte Übersetzung heißt, sondern leide mit mir das für das Evangelium in der Kraft Gottes. Kraft vom Heiligen Geist. Kraft von Gott, das ist es, was macht, dass du überhaupt im Leiden aushalten kannst. Die Gegenwart von Leiden bedeutet nicht Abwesenheit von Gott. Das ist Milchbüchli-Rechnung. Wenn man sagt, Leiden ist da, dann heisst, irgendetwas ist falsch oder Gott ist nicht mehr gegenwärtig. Irgendwie bist du vom guten Weg abgekommen, du hast gesündigt, wegen dem geht es dir jetzt so. Kann durchaus sein. Kann durchaus sein, muss aber nicht. Und die Gegenwart von Gott bedeutet nicht Abwesenheit vom Leiden. Das will ich euch hämmern. Weil aus dem Ganzen raus kommen manchmal all die leichtfertigen Schlagwörter, wo man sagen kann, du musst halt nur ein bisschen mehr glauben. Und dann passiert dieses, passiert eins. Und so führt Gott nicht. Es ist nicht eine Logik hinten dran. Gleichzeitig bei dem Ganzen, oder die Geschichte, die wir hier hatten, von Petrus und von Jakobus, Gott tut tatsächlich Wunder. Wir gehen vielleicht auf dieser Seite vom Rosten manchmal, oder? Wir erwarten gar nicht, dass Gott Wunder tun kann und dass Gott eingreift. Er tut, er kann, er hat alle Macht von dieser Welt. Auch heute noch. Und gerade nach der letzten Predigt hat doch jemand hier ein Zeugnis gegeben, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wo ist geheilt worden? Gott tut die Sachen. Gott greift heute ein. Und gleich kann man nicht die Milchbüchli-Rechnung machen und dann sagen, aha, du bist gegen noch krank. Irgendetwas. Du glaubst zu wenig oder du hast gesündigt oder irgend so etwas. So viel einfach geht es nicht. Es ist ja interessant, dass das komische Buch vom Hiob, wer hat das in den letzten ein, zwei Jahren mal gelesen? Hat das mal richtig durchgelesen? Das ist ein merkwürdiges Buch. Da hast du in diesem Buch über x Kapitel geht es hin und her und hin und her, wo sich der Hiob verteidigt und sagt, nein, ich habe doch nichts falsch gemacht. Und seine Freunde, die haben die Logik, die haben die Milchbüchli-Rechnung, die sagen, ganz sicher, du hast irgendetwas gemacht, du hast dich gegen Gott aufgelehnt, du hast gesündigt, wegen dem geht es dir jetzt so. Hin und her und hin und her geht das über x Kapitel. Und bis zum Schluss, wem muss Gott zurechtweisen? Gott muss die drei Freunde zurechtweisen, die mit dieser Milchbüchli-Rechnung daherkommen. Und der Hiob hat für sie müssen beten. Das ist eine hochinteressante Geschichte, wenn man die mal liest. Das ist ein bisschen mühsam, durch das Hin und Her zu lesen. Aber wenn man das Muster sieht, das dort hier dahinter ist. Was hätte Gott eigentlich vor? Es wäre doch so schön, oder? Wenn du kannst zu Jesus kommen, wenn du zu Gott kommst, du bist Christ, und nachher passiert all das in deinem Leben und geschieht all das in deinem Leben, was du als Segen anschaust. Weil was Segen ist, die Bibel sagt ja, Gott segnet uns. Was Segen ist, definieren wir ja häufig. Mit unserem Erlebnisschatz und mit dem, was wir sehen, was anstrebenswert ist. Und manchmal führt Gott einen Weg, den wir nicht würden als Segen definieren. Was aber nicht heisst, dass es nicht ist. Der Vers hier wird viel zitiert, oder? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8, 28. Gerade im Leiden wird der Vers häufig gebraucht und kann auch unglaublichen Trost geben. Eine der schwersten Predigen und eine der ersten Predigen, die ich dann nach der Kishona auf dem Moro haben müssen, war die Abdankung von einem vierjährigen Buben. Die Trauerfamilie hat dann gewünscht, dass ich eine Abdankung predige über Römer 8, 28. Da weiss ich nicht, was du sagen sollst. Der Vers steht so, es dient alles zum Besten. Leider nehmen wir ihn häufig aus dem Zusammenhang raus, weil der geht noch weiter. Ups. Vers 29 zeigt uns ein bisschen, was der Gott eigentlich vorhat. Da geht es weiter. Sie alle, die Gott im Voraus erwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sei oder ist. Was immer Gott in eurem Leben tut, sein Ziel ist, dass du irgendwie mehr wirst wie Jesus. Stell dir vor, ein Bruder von Jesus. Ein Bruder, eine Schwester. Was Jesus tut in eurem Leben, ihr seid noch jung, ihr habt noch viel vor euch, oder? Und ich wage zu behaupten hier, Gott wird euch Erlebnisse schenken, die vielleicht unglaublich sind, die ihr Wunder erlebt, aber ihr werdet auch Leiden erleben. Und diese Sachen können euch formen. Dass ihr mehr werdet wie Jesus. Und das gilt für die Mittelalterlichen und für die Alten. Heute ist es nicht mehr so, dass die Alten irgendwo sind. Ihr seid überall verstreut. Oder von dem her weiß ich nicht, wo ich her schaue. Das Ziel hat Gott nach wie vor. Euch mehr zu dem zu machen, wie Jesus ist. Euch zu kleinen Jesus zu machen. Uns vorzubereiten für den Himmel. Weil das Ziel ist, dass wir dann werden herrschen über das Universum. Gottes Ziel ist eben nicht, dass wir ein einfaches, bequemes Leben haben. Sein Ziel ist, dass er uns umgestaltet. Dass wir mehr werden wie Jesus. Und da können ja Jakobus-Erlebnisse kommen. Warum der Jakobus dann ist umgebracht wurde, da kann ich keine Antwort geben. Aber wir sehen, Gott hat es zugelassen. Und wir sehen, es hat die Gemeinde nicht gestoppt. Es hat das Werk von Jesus nicht gestoppt. Und sein Ziel ist, dass er dich in einen grossartigen Plan einspannt, den er mit dieser Welt hat. Und wenn ihr Gott erlebt, wenn ihr erlebt, wie Gott in eurem Leben wirkt und Wunder tut auch, das ist eine super Sache, das ist eine Ermutigung für uns. Und es ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil das heisst, hey, hallo, ich habe einen Anspruch auf dein Leben. Ich habe gehandelt in deinem Leben auf eine Art und Weise, wie das nicht passiert normalerweise. ich habe etwas vor mit dir. Es ist noch nicht alles sichtbar, wo wir mal werden sein. 1. Johannes 3, Vers 2. Ihr Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir gehen in unserem Leben noch viele Sachen, wo das noch nicht eben drin ist. Wir sind Kinder von Gott. Wir sind Kinder vom höchsten König. Wir sind errettet. Gleichzeitig ist noch nicht alles sichtbar. Gleichzeitig ist in unserem Leben noch nicht alles so, wie es mal im Himmel wird sein. Da geht die Milchbüchli-Rechnung eben nicht auf. Wir wünschen euch ganz viel Spannkraft zwischen dem Hin- und Herziehen vom schon jetzt und noch nicht. Und die Spannung, die soll uns ja herführen zu Jesus. Dort, wo wir die Antworten nicht geben können. Dort, wo wir nicht wirklich wissen, was Gott jetzt in unserem Leben tut. Das soll uns herantreiben zu Jesus. Zu Gott. Und die Hitze vom Leiden manchmal, von den Schwierigkeiten. Ihr habt den Vergleich auch schon gehört. Das kann zwei Sachen bewirken. Die Sonne macht den Wachs weich. Und der Ton hat. Und wo wir uns nicht näher zu Jesus begeben, uns drunter stellen und sein Führen und Schwierigkeiten, dort werden wir bitter. Dort werden wir hart. Und dort werden wir letztendlich zu Menschen, die vielleicht äußerlich noch ein christliches Leben abspulen. Aber wir sind nicht mehr auf dem Weg näher zu Jesus. Immer näher zu Jesus. Egal, was es verfolgen hat. Egal, wo er herführt. Und da wünsche ich euch ganz viel Spannkraft zwischen diesen zwei Polen zu stehen. Beten wir zusammen.